Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Das soll auch unser Thema sein heute Morgen, wer Gott vertraut. Wir haben gerade gesungen, wer Gott folgt, der riskiert seine Träume. Wie geht's euch spontan dabei, wenn ihr das hört? Seid ihr damit von ganzem Herzen einverstanden?
Ja.
Machen wir uns als manchmal bewusst, was wir so fröhlicher Miene vor uns hinschmettern, oder sind wir eher gedankenlos beim Singen? Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. denke bei so manchem Lied an die Apostelgeschichte, an die Philippus, der sich dem Wagen nähert, wo der Kämmerer sitzt und den Prophet Jesaja liest. Und er fragt ihn: Verstehst du, was du da liest? Wie könnte ich, wenn mich niemand anleitet, war seine Antwort. Und so bei manchem Lied denke ich das auch. Verstehst du, was du da singst? Wer Gott folgt, riskiert seine Träume und setzt eigene Pläne aufs Spiel. Ich frage dich ganz persönlich, bist du dazu bereit? Träume aufgeben, das ist nicht immer leicht. Vor allem, wenn das mit Loslassen verbunden ist und danach das scheinbare Nichts wartet. Unsere Träume, die müssen oft gar nichts Weltbewegendes sein, wie zum Beispiel Leben in Überfluss. Unser Traum kann auch mal sein, Leben in Ruhe und Friede zu haben. Oder auch in Gesundheit und in finanzieller Absicherung. Solche Träume und Sehnsüchte loszulassen, die einem einfach nur in den Zustand versetzen, keinen Mangel leiden zu müssen. Das kann auch sehr schwer sein. Wer sich eigene Ziele für sein Leben vorgenommen hat, dessen Herz wird sehr rastlos werden, wenn er bemerkt, dass diese Ziele vielleicht schlagartig in weite Ferne verschwinden. Durch irgendwelche Umstände im Leben, die plötzlich unerwartet eintreten. Ein Zitat von dem Kirchenvater Augustinus lautet zum Beispiel: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht, o Gott, in dir. Bei so vielen Menschen kann man den Eindruck erlangen, dass sie unruhig oder regelrecht getrieben sind. Sie scheinen ein Loch in sich drin zu haben, das sie permanent versuchen zu füllen mit irgendwas. Jesus sagt dazu in Matthäus 11, Vers 28: Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ist nicht das unser Wunsch, in solch eine Ruhe einzugehen, dass man nicht mehr ständig vor den kleinen und großen Stürmen unseres Lebens permanent durchgeschüttelt werden? Geht es vielen von uns nicht eher so, dass wir ständig, ja, vielleicht sogar beim Versuch, übers Wasser zu laufen, statt dem Gelingen mit Petrus auf Tauchstation sind, am laufenden Band nach der rettenden Hand unseres Herrn rufen, dass er uns wieder aus den Tiefen zu sich emporzieht? Ich habe das für mich selbst schon festgestellt, dass es ein sehr anstrengendes Christenleben sein kann mit diesen dauernden Aufs und Abs im Leben. Ich wünsche mir so sehr, diesen Frieden im Herz zu haben, von dem wir in Philipper 4, Vers 6 und 7 lesen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber wir hatten das letzte Mal als Hausaufgabe gegeben, den Vers auswendig zu lernen. Mal Hand aufs Herz. Wer hat es gemacht? Kann ihn jemand auswendig? Du darfst nicht. Von dir weiß ich, du kannst. Also nochmal zur Erinnerung. Da steht: Seid um nichts besorgt, sondern in allen Dingen lasst euer Anliegen durch Gebet und Flehen mit Danksagung kund werden vor Gott. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, bewahre eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Ist das wieder eine Verheißung? Aber wie kommen wir da hin? Ich habe mal von einem biblischen Dreisatz gehört. Den wollen wir heute mal näher betrachten. Der lautet: Hören, Glauben, Handeln. Kommen wir zum ersten Schritt. In Römer 10, Vers 17 lesen wir: So kommt der Glaube durch die Predigt. Die Predigt aber kommt von Christus durch das Wort Gottes. Wenn mein Herz Ruhe finden soll im Vertrauen auf Gott, dann müssen wir zunächst mal die gute Nachricht Gottes, das Evangelium, gehört und auch verstanden haben. Durch das Hören allein, das reicht nicht aus. Ich muss den Zusagen Gottes auch glauben und die für mich in Anspruch nehmen. Im Psalm 25, Verse 1 bis 6, lesen wir: Ein Psalm Davids: Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich, lass mich nicht zu Schanden werden. Denn keiner wird zu Schanden, der dein harret. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich dein. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von der Welt her gewesen ist. David sagt hier in den ersten beiden Versen, dass er Gott sein Vertrauen schenkt. Wieso kann er das sagen? Er spricht Gott an mit den Worten, mein Gott. Kannst du Gott auch so ansprechen? Mein Gott, oder ist er dir noch fern? Es ist kein Gott für ihn, den er wie zum Beispiel Hiob am Anfang nur vom Hören sagen kann. Es ist kein Gott, der als entpersonifizierte Kraft irgendwie wahrnehmbar ist. Ja, so wie wir das vielleicht in der Esoterik heute hören. Man reduziert und entpersonifiziert Gott auf die spürbar wahrnehmbare Kraft und versucht sich die irgendwie nutzbar zu machen. Irgendwas wird es da ja geben. Den Spruch, den hört man ja öfter. Nein, es ist ein Gott, zu dem David eine ganz persönliche Beziehung hat. Er kann diesem Gott vertrauen, weil er ihn kennt. Wenn du erkannt hast, dass du ein Sünder bist und niemals durch eigene Taten vor Gott bestehen kannst, vor dem heiligen und gerechten, allmächtigen Gott, der seinen einzigen Sohn geopfert hat, damit du durch sein Blut reingewaschen wirst. Wenn du das also erkannt hast und deshalb dein Leben ganz und gar ohne Wenn und Aber an den auslieferst, der für dich am Kreuz gehangen hat, um deine Schuld zu bezahlen, dann darfst du zu dem allmächtigen Gott, dem alles untertan ist, dem Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, mein Gott im Sinne von Aber, lieber Vater, deinem ganz persönlichen Gott, deinem liebenden Vater, den du kennenlernen kannst und der dich über alles liebt. Dann kannst du sagen, mein Gott. Das bedeutet dann, bei diesem biblischen Dreisatz vom Hören zum Glauben zu kommen. Der wichtigste Schritt, das Fundament ist gelegt, der wichtigste Schritt ist getan. Du bist jetzt ein Kind Gottes geworden, in Ewigkeit errettet, und nichts kann dich jemals wieder aus seiner liebenden Hand reißen, wie man in Römer 8, 38 und 39 nachlesen können. Du bist neu geboren und mit der Zeit wirst du lernen, deinem Gott, meinem Gott immer mehr zu vertrauen. Voraussetzung dafür aber ist, dass du ihn immer besser kennenlernen, dass du Zeit für ihn investierst, in seinem Wort liest, in eine Gemeinde gehst und dort durch die Predigt auch unter sein Wort kommst. Im Gebet immer wieder vor den Thron Gottes zu treten. Das ist wie in jeder Beziehung. Wenn diese gelingen soll, ja, dann muss ich mich darin einbringen. Es genügt ja auch nicht, bei einer Heirat zum Beispiel vom Altar sich das Ja-Wort zu geben. Und danach lebt dann jeder so sein Leben für sich. Ist ja schließlich egal, Hauptsache unter der Haube und nicht mehr allein. Es bist verheiratet, bis der Tod uns scheidet. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch üblich ist, diese Formulierung. Ja, da muss man ja keine Mühe mehr geben. Aber so funktioniert es nicht, oder? Würde man uns glücklich fühlen in einer Ehe oder in einer Freundschaft, in der jeder nur vor sich hinlebt, seine eigenen Wege geht, ohne Rücksicht auf Verluste? Ist es nicht Ziel einer jeden Verbindung, den anderen immer besser kennenlernen zu wollen, damit die Beziehung mit der Zeit immer intensiver und inniger wird, in guten wie in schlechten Zeiten? Dieser Abgleich der Herzensinhalte, hat der Wilfried Block mal gesagt im Eheseminar, das ist ein Fundament. Dem Gegenüber, damit die Beziehung gelingen kann, die Herzensinhalte mitzuteilen, damit er darauf reflektieren kann in irgendeiner Form, in Freiheit. Und genauso wünscht sich Gott eine Beziehung mit uns. Nur mit dem Unterschied, dass er sich niemals von uns entfernt. Er geht nicht seine Wege und lässt uns im Stich. Da sitzt auf seinem Thron, schüttelt den Kopf über uns und denkt, was habe ich mir da nur aufgehalst? Hab mal so eine Karikatur gelesen vom Arno Backhaus, wenn der kennt. Ja, du hast mir gerade noch gefehlt. Nein, Gott liebt uns immer gleich. Seine Liebe, die hört niemals auf. Sie ist nicht an Bedingungen geknüpft, so wie wir das als Menschen in der menschlichen Liebe kennen. Ich liebe dich, weil. Dieses Weil, das kennt Gott nicht. Er liebt uns nicht nur, wenn wir gehorsam sind oder als Bedingung. Gott hat uns schon gekannt, als wir noch im Mutterleib waren. Ja, er selbst hat uns dort gebildet, sagt der Psalmist. Keiner unserer Wesenszüge hätte ihn jemals überraschen oder verärgern können, da er von Anfang an wusste, auf was er sich da mit dir, mit mir, mit jedem von uns einlässt. Und obwohl er mich vor der Anbeginn der Zeit an gesehen hat, mit all meinen Versagen, meinen Fehlern, meinen Wutausbrüchen, meiner Lieblosigkeit, meiner Untreue, hat er sich dennoch entschieden, für mich zu sterben, weil er in der Ewigkeit nicht ohne mich sein möchte. Muss man vor einer solchen Liebe nicht auf die Knie gehen? Möchte man da nicht alle Liebe, zu der unser Herz überhaupt nur fähig ist, dem schenke, der aller Liebe wert ist? Und was ist das zu der Liebe, mit der Gott uns liebt? Rufen wir uns nochmal den Dreisatz ins Gedächtnis. Hören, glauben und handeln. Der nächste Schritt, der nun folgen muss, wenn wir ein Christenleben führen wollen, das erfüllt ist von diesem Frieden, der allen Verstand übersteigt und der Herz und Gedanken bewahren kann. Das ist das Handeln oder sprich der Gehorsam. In Hebräer 3, in den Versen 17 bis 19, lesen wir Folgendes. Über welche aber war er entrüstet 40 Jahre lang? War es nicht über die, die sündigten, deren Leiber in der Wüste zerfielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie nicht hineinkommen konnten, wegen ihres Unglaubens. Der Verfasser spricht hier vom Volk Israel, Gottes auserwähltem Volk, das er selbst zuvor aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeführt hat, durch große Zeichen und Wunder. Sie waren auf dem Weg durch die Wüste ins gelobte Land, welches sie unter normalen Umständen innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen hätten erreichen können oder sollen. Wir kennen die Geschichte, denke ich mal, alle. Durch ihr beständiges Murren aber und ihren wiederholten Ungehorsam mussten sie in der Wüste umkommen. Sie durften bis auf wenige nicht in das verheißene Land einziehen. Bedenke mir nun, es geht hier wohlgemerkt nicht um Ungläubige, die Gott nicht kannten. Es geht um seine Auserwählten, um seinen Augapfel. Trotzdem waren sie ungehorsam. Und der Herr entrüstete sich über sie, wie wir eben gehört haben. Er schwor sogar, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, weil sie ungehorsam waren. Aber ist es nicht genau das, was wir unbedingt alle wollen? In seine Ruhe eingehen. Das bedeutet hier nicht zu sterben, wie man das bei uns so landläufig gebraucht. Es bedeutet, dass sie innerlich und auch äußerlich nie zur Ruhe finden konnten, weil sie ungehorsam waren. Sie kannten ihren Gott. Er wandelte bei Tag und Nacht vor ihnen her. Er hatte viele Zeichen und Wunder für sie getan. Und sie vertrauten ihm dennoch nicht. Und das hatte zur Folge, dass sie 40 Jahre Wüstenzeiten erleben mussten. Ständig waren sie auf Wanderschaft. Nie durften sie sich über längere Zeit niederlassen. Aber der Herr hat sie dennoch versorgt. Wir lesen auch, dass ihre Kleider nicht verschlissen. Aber um wie viele Segnungen haben sie sich gebracht, weil sie Gott nicht vertraut haben? Wie ist es bei uns heute? Auch wenn Gott heute nicht mehr Tag und Nacht sichtbar vor uns herwandelt, so dürfen wir unseren Gott dennoch kennen. Er hat uns sein Wort gegeben, in dem wir alles finden, was wir zu unserem Leben brauchen. Lesen müssen wir es allerdings selbst. Das nimmt er uns nicht ab. Wenn wir mit offenen Augen durch diese Welt gehen, dann sehen wir auch heute noch die Zeichen und Wunder, die Gott immer wieder in unserem Leben bewirkt. Sind mir diese Wunder gleichgültig? Oder sehe ich das sogar als Bringschuld Gottes? Oder als selbstverständlich an, dass Gott mir so viel Segnungen zukommen lässt? Das Thema auf der Frauenfreizeit vom Hemberg, die ja letztes Wochenende war, oder ist schon 2 Wochen her. Ich war ja als Küchenhilfe dort und konnte also auf, ja, durch Hörensagen, durch Sprechen nachher oder auch hin und wieder Vorträge auf dem Lautsprecher mithören. Also das Thema war, seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Ein weiteres Thema dazu war die Dankbarkeit. In der nächsten Predigt möchte ich auf die Dankbarkeit etwas näher eingehen. Nur am Rande sei erwähnt, dass den Israeliten zum Fallstrick wurde, dass sie so vergesslich waren und ständig immer nur forderten. Ein dankbares Herz fordert nicht, sondern es ist demütig und erkennt all die Segnungen, die wir bekommen, nicht als selbstverständlich an. Doch dazu müssen wir sie erstmal wahrnehmen. Das hängt auch sehr viel mit unserer Erwartungshaltung zusammen. Doch wie gesagt, zu dem Thema reden wir das nächste Mal ausführlicher. Ist es denn nun nicht so, dass der Gehorsam mir eigentlich gar nicht schwerfallen sollte, wenn wir erkannt haben, wie sehr uns unser Gott liebt, wie freundlich und gütig er dir gegenüber ist, er mir gegenüber ist? Gott will kein sklavischer Gehorsam, der uns unterjocht, sondern Gehorsam aus Liebe. Wie sonst können wir ihm unsere Liebe beweisen, wenn nicht dadurch, dass es uns wichtig ist, Dinge zu meiden, von denen wir wissen, dass sie ihm ein Gräuel sind. Beziehungsweise Dinge zu tun, die er gerne von uns hätte, weil er doch viel besser weiß, was gut für uns ist. Und dieser Gehorsam aus Liebe, das war auch was, ja, darin liegt der Grund, warum Gott bei Adam und Eva im Paradies keinen Zaun um den Baum der Versuchung gemacht hat. Diese Freiwilligkeit aus Liebe, Gott gehorsam zu sein, war die einzige Möglichkeit, die der Mensch hatte. Es gab zu der Zeit noch kein Gesetz, noch keine Gebote. Es war die einzige Möglichkeit für den Adam, Gott zu zeigen, dass er ihn liebt. Ein Schlüsselpunkt zum Leben in Frieden mit Gott, in Harmonie mit Gott, sind Dankbarkeit und Vertrauen in Gottes Wege. Dem Volk Israel wurde seine Erwartungshaltung zum Fallstrick, wie gesagt. Sie wollten alles haben. Befreiung aus der Sklaverei, aber parallel schrien sie auch noch den Fleischtöpfen Ägyptens. Sie waren nicht bereit, auf irgendwas zu verzichten, weil sie nur ihr Wohlergehen im Sinn hatten. Sie warfen Gott vor, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, wenn du uns jetzt verhungert und verdursten lässt? Und das, nachdem sie miterlebt hatten, wie er das Rote Meer für sie geteilt hat und das Heer der Ägypter darin umgekommen ist. Verstehen wir das in der Dankbarkeit? Sieht das noch Vertrauen aus? Also eher nicht. Doch bevor man mit Fingern auf das Volk Israel zeigen, betrachten wir doch erstmal, wie sieht es in unserem Leben aus? haben wir unseren Frieden mit Gott gemacht und dürfen uns jetzt Kinder Gottes nennen, wollen wir parallel aber auch auf nichts verzichten. Auf irgendwas, was die Welt uns so zu bieten hat. Ja, wir meinen, unser Leben fest im Griff zu haben, feste Vorstellungen davon, wie alles zu verlaufen hat. In den Gottesdienst, da gehen wir, stille Zeit machen wir, beten tun wir auch. Also kann Gott doch mit uns zufrieden sein. Ja, aber dann erwarten wir doch auch von ihm, dass er unsere Wege segnet. Aber so funktioniert es nicht. Das wird uns spätestens dann klar, wenn die ersten Probleme auftauchen. Und es werden sie, über kurz oder lang immer. Gott ist niemals ein Wunschautomat, der dafür zuständig ist, dass wir ein Leben in Hülle und Fülle erlangen mit materiellen Segnungen aller Art, Gesundheit und langem Leben. Auch wenn das in manchen christlichen Strömungen so gelehrt wird. Die Realität, die zeigt, dass es nicht so ist. Auch wenn es uns derzeit besser geht als etwa 90% der restlichen Christenheit auf der ganzen Welt. Doch das ist reine Gnade. Und verdient haben wir das sicher nicht. Meistens ist es doch so, dass unser Glaube erst tragfähig wird, wenn wir durch Schwierigkeiten hindurch müssen. Gott geht es vorrangig um den Zustand unseres Herzens. Damit meine ich nicht den Gesundheitszustand, sondern das seelische Empfinden. Er möchte uns immer mehr von unserem Ballast befreien, den wir mit uns rumtragen. Der Weinstock, der muss beschnitten werden, um reichlich Frucht zu bringen. Und das Beschneiden, das ist oft schmerzhaft, weil wir Dinge nicht loslassen wollen. Oder weil wir an Dingen festhalten wollen, von denen wir meinen, dass sie uns doch zustehen. Dinge eben, wie ich am Anfang erwähnt habe, Gesundheit, finanzielle Versorgung, Altersvorsorge und so weiter und so fort. Das sind nicht immer Dinge, wo es um Überfluss geht. Nachfolge ist oft auch mit Schmerz und Verzicht gepaart. Ich las von einer Geschichte eines rumänischen Pastors. Dessen Treue zu Gott konnte von der Diktatur Ceausescus nicht gebrochen werden. Der Geheimdienst stellte ihn deshalb vor eine grausame Wahl. Entweder er würde dem Glauben abschwören oder er müsse mit ansehen, wie seine Tochter bei lebendigem Leib begraben würde. Seine Tochter beschwor ihn aus dem Erdloch heraus, in dem sie lag, dem Gott der Herrlichkeit treu zu bleiben. Für uns bedeutet es schon ein Opfer, unseren Sonntagmorgen im Gottesdienst zu verbringen, anstatt ausschlafen zu können. Ja, wenn es mir zeitlich reicht, dann komme ich zu der ersten Stunde, in der das Mahl genommen wird. Wenn nicht, dann reicht es auch, wenn ich zu der zweiten Stunde noch komme. Um die Diskussion derzeit zu Themen wie Abtreibung, Homosexualität oder das Gerede von absoluter kompromissloser Wahrheit, wer Jesus nicht hat, der geht verloren. Da gibt es keine Grauzone. Man muss ja nicht gleich übertreiben oder zumindest reicht es ja vielleicht aus, wenn ich einfach ruhig bin und meine Meinung für mich behalte. Gott sieht ja, wie ich es meine. Vertraue ich Gott in allen Dingen? Bin ich bereit, ihm auch dann nachzufolgen, wenn es unbequem wird? Wenn sich seine Wege mit meinen Wegen überkreuzen? Wenn ich Gott in jeder Lage vertrauen möchte, dann gehört von mir eine bewusste Entscheidung dazu. Bin ich bereit, ihm alle Bereiche zu überlassen, egal welche Wege er mich führt, in guten wie in schlechten Zeiten? Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, wer es von sich weiß, dass er Leiden und Trübsal in seinem Leben nur als etwas Feindliches, Böses ansieht, der kann daran erkennen, dass er den Frieden mit Gott noch gar nicht gefunden hat. Wenn meine Erwartungshaltungen von meinem Leben immer mehr verschwinden und ich Gott in meinem Leben immer mehr Raum gebe, dann wird er mich zu einem erfüllten Christenleben führen. indem ich an der Hand von Jesus immer öfter in der Lage bin, übers Wasser zu laufen. Dies gelingt nur durch wachsendes Vertrauen in dem einen, der alles für mich aufgegeben hat und meine Liebe für sich zu gewinnen. Es läuft nicht immer so, wie wir uns das denken. Oft befindet sich unser Leben in einer Warteschleife. Aber Gott hat uns auch dafür eine wunderbare Verheißung gegeben. Denn keiner wird zu Schanden, der dein harret. Keiner wird zu Schanden werden, egal wie groß das Dilemma ist, in dem wir stecken. Egal wie hoch die Wellen über uns scheinbar zusammenschlagen, Gott lässt uns nicht zu Schanden werden. Setzen wir unser Vertrauen auf Gott, dann haben wir allerdings nicht die Zusage, dass er immer so hilft, wie wir das gerne hätten. Es sind vielleicht Wege, die wir nicht verstehen, doch halten wir am Vertrauen fest, bekommen wir den Frieden, der jeden Verstand übersteigt, der uns durchträgt, und am Ende werden wir Gott preisen, weil wir erleben, dass er zu seinen Zusagen steht. Gott hat seinen eigenen Zeitplan und der ist garantiert immer besser als unserer, da es uns nie schnell genug geht. Wichtig ist, dass wir dranbleiben, eben ausharren. Was bedeutet das Ausharren? Das hat was mit Geduld zu tun. Was ist Geduld? Eine Frucht des Geistes. Die muss wachsen. Oder ist jemand mit viel Geduld von euch auf die Welt gekommen? Es gibt doch so den sprichwörtlichen Mensch, der die Geduld einer Auster hat. Also ich gehöre nicht dazu. Eben ausharren ist was, was wir lernen dürfen. Eine scheinbare Enttäuschung in unserem Leben sollte man nicht damit quittieren, dass man denken, beten hat doch keinen Zweck. Ich weiß nicht, wer die Gedanken von euch kennt. Ja, warum soll ich beten? Es passiert ja doch am Ende, was Gott will. Das passiert nichts. Ja, Spannung aushalte, Spannung ertrage, das ist was, das wir auch lernen müssen. Nicht wir geben vor, wie und wann Gott zu handeln hat. Wir müssen lernen, ihm zu vertrauen. Nicht nur darauf, was er tut, sondern auch, wann er es tut, dass er es zur richtigen Zeit tut. Daheim im Flur haben wir doch den Spruch hängen, steht drauf, Auto weiß ich jetzt nicht. Gott hilft immer. Na, manchmal kommt er Viertelstunde später, um zu sehen, wie weit unser Vertrauen reicht. Ich habe das schon so oft erlebt. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Es sind nicht unsere Wege, die Gott zu ebnen hat. Wir müssen lernen, darauf zu vertrauen, dass Gott uns auf seinem Weg führt. Und das lernen wir im Ausharren. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich dein. Egal was wir tun, es soll in der Wahrheit Gottes, in der Wahrhaftigkeit geschehen. Wir brauchen Gottes Weissagung, das soll uns ein tägliches Gebetsanliegen sein. Lasst uns den Entschluss treffen, in Zukunft ein Leben in Dankbarkeit und Gehorsam zu führen. Dazu ist auch wirklich eine ganz bewusste Willensentscheidung nötig. Denn unser fleischlicher Mensch wird sich immer wieder dagegen auflehnen. Das ist der Kampf, der uns sogar verordnet ist, wie das Neue Testament sagt. Wir haben diese Woche einen Film gesehen. Da beschlossen mehrere Männer in Zukunft mehr Verantwortung für ihre Familie, für ihre Arbeit, für ihr Leben mit Gott zu übernehmen. Das haben sie schriftlich im Dokument, mit einem feierlichen Anlass, mit ganzer Familie in ihrer Gemeinde dann auch unterschrieben. Das war sogenannte Willenserklärung. So weit muss es ja nicht bei uns gehen, aber vielleicht hilft so manchem, es schriftlich für sich selbst zu fixieren, sich ganz bewusst für ihr Leben in Dankbarkeit, in Abhängigkeit von Gott zu entscheiden, damit wir keine 40-jährige Wüstenwanderung brauchen, um ans Ziel zu kommen oder kurz davor zu sterben. Ulla hat seit der Freizeit in Hemberche Dankbarkeitstagebuch angefangen. Ist auch eine ganz gute Idee. Aber wie gesagt, zum Thema Dankbarkeit werde ich mir nächstes Mal mehr hören. Dieses Thema ist auch ein Schlüssel zu einem erfüllten Leben im Vertrauen auf Christus, unserem Herrn. Schließe möchte ich nochmal mit dem Zitat von Augustinus: Unruhig ist mein Herz, o Gott, bis es ruht in dir. Herr, hilf uns, dass wir in deine Ruhe eintreten können, in den Frieden, der allen Verstand übersteigt. Gott hat für uns alles gegeben. Wie viel bist du bereit, ihm dafür zurückzugeben? Ich habe zum Schluss jetzt nochmal einen Film. Den hatten wir bei der Taufe von Patricia und Alex gehört.